Dein Wort bewegt des Herzens Grund, dein Wort macht Leib und Seele gesund. Und zum zweiten Weihnachtstag haben wir ein Wort zu hören aus dem Johannesevangelium, was eindrucksvoll ist und was vielen von Ihnen und euch sicher vom Klang her schon präsent ist in den Worten der Luther-Übersetzung. Um der etwas einfacheren Verständlichkeit willen habe ich aber die Einheitsübersetzung als Grundlage für die Predigt gewählt. Ich habe den Text auf den Gottesdienstblättern komplett abgedruckt, die Verse 1 bis 18 aus dem Johannesevangelium Kapitel 1. Ich werde aber nur die nicht in Klammern stehenden Stellen lesen und zur Grundlage nehmen. Wir wollen aufstehen und hören auf Worte aus dem Johannesevangelium Kapitel 1, die Verse 1 bis 18. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater. Voll Gnade und Wahrheit. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht. Er hat Kunde gebracht. Nun schenk, lieber Vater, dass auch wir verstehen, was du mit deinem Wort uns zu sagen hast. Amen. Liebe Gemeinde, dieser sogenannte Prolog des Johannesevangeliums gehört sicher zu den bekanntesten Passagen der Bibel. Nicht nur, weil Goethes Dr. Faust damit seine Probleme hatte. In seiner Sprachgewalt ist er ein Stück Weltliteratur. Und inhaltlich gehört er zu den Kernstücken des Neuen Testamentes, indem er Jesus in einem Atemzug nennt mit Wort, Licht, Leben und Wahrheit. Damit ist er höchst relevant für unsere Zeit, in der Worte eben oft nicht dazu dienen, Wahrheit auszusagen, sondern sie zu verschleiern. Begriffe wie alternativlos oder Toleranz richten Denkverbote auf und legen Meinungen fest. Zugleich stellt unsere Zeit in großem Stil menschliches Leben zur Disposition. Das sehen wir nicht nur in den Kriegsgebieten dieser Welt. Auch inmitten unseres Wohlstandes wird nun nach der Abtreibung auch über flächendeckende Suizidbeihilfe diskutiert. Begriffe wie Würde und Selbstbestimmung dienen dabei als Nebelkerzen, anstatt Licht und Klarheit im Sinne des Lebens zu schaffen. Und selbst der Wert von Mitmenschlichkeit und Zuwendung wird ökonomisch definiert, wenn Pflegeleistungen minutengenau abzurechnen sind. So berührt dieser Text Kernfragen menschlichen Verhaltens und gesellschaftlicher Prägungen und Werte auch in unserer Zeit. Und dabei stellt er dem Wesen und Handeln des Menschen in der Menschwerdung Jesu Christi das Wesen Gottes gegenüber. Johannes bezeugt die zentrale Bedeutung Jesu für die Zeitgeschichte, die Kulturgeschichte und die Geschichte Gottes mit jedem Einzelnen. Als erstes Jesus im Zentrum der Zeitgeschichte. Für jüdische Leser sind die Parallelen von Johannes 1 zum Schöpfungsbericht in Genesis 1 offenkundig. Das Wort als Gottes schaffendes Reden. Das Licht, das aufstrahlt. Leben, das entsteht. Der Rhythmus des Es werde und es ward klingt hier im neunmaligen Gebrauch des Verbes werden an. Im Anfang war das Wort. Damit aber beginnen schon die Probleme. Und nicht nur für Goethes Faust, der ausruft, ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, ich muss es anders übersetzen. So ersetzt er Wort durch Sinn, Sinn durch Kraft und Kraft durch Tat. Im Anfang war das Wort. Auch heute tun Menschen sich schwer mit dieser Aussage. Wie kann ein Wort im substanziell materiellen Sinn existieren? Und wenn im Anfang das Wort war, hat es dann nicht auch einen Sprecher gegeben, also einen Schöpfer, Gott? Das aber erschüttert das materialistische Weltbild unserer Zeit. Und so löst man vermeintlich das Problem, indem man Gott und das Wort durch Energie und Urknall ersetzt, ohne zu bemerken, dass das eine religiös-ideologische Entscheidung ist und keine wissenschaftlich-sachliche. Die Bibel stellt unserer Welt von Anfang an eine nicht-materielle Ebene voran. In unserem Denken bedarf es eines materiellen Sprechers, damit das Wort entsteht. Laut Bibel ruft umgekehrt das Wort die Materie ins Leben. Der hier im Griechischen für Wort verwendete Begriff Logos meint mehr. Er umfasst Vernunft und Sinn. Und das wird beim Betrachten und Erforschen dieser Welt eindrucksvoll deutlich. Wer sich mit ihren Zusammenhängen und Wechselwirkungen befasst, der begegnet überall Logik und Sinn. Die Schöpfung spiegelt den Logos wider, der sie ins Leben gerufen hat. Es ist entgegen landläufiger Meinung kein Zeichen von Dummheit, dies anzuerkennen und an einen Schöpfer zu glauben. Eine entscheidende Wende aber nimmt der Text in dem Satz und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Der lebenschaffende Gott steht nun seiner Schöpfung nicht mehr gegenüber, sondern er wird in Jesus Christus Teil derselben. Er wird Fleisch. Dieses Wort ist im Alten Testament Inbegriff des vergänglichen, dem Gericht Gottes unterworfenen Menschen. Alles Fleisch ist Gras, heißt es bei Jesaja. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Und Jeremia sagt, der Herr will mit allem Fleisch ins Gericht gehen. Johannes wählt diesen Begriff bewusst. Er möchte die vollständige Identifikation Gottes mit dem Menschen, sein völliges Eintauchen in diese Welt verdeutlichen. Jesus gibt sich ganz. Und er sprengt so den Vorstellungsrahmen nicht nur der damaligen Welt. Wenn die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus wahr ist, dann bricht mit Jesus eine neue Zeit an. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, Jesus im Zentrum der Kulturgeschichte. Johannes macht deutlich, dass Jesus im Schnittpunkt steht zwischen dem Jüdischen, dem mythisch-mystischen und dem rationalen Denken. Auf die alttestamentlichen Wurzeln seines Berichtes habe ich schon hingewiesen. Ich will sie noch kurz vertiefen. Wenn Jesus hier als das Wort bezeichnet wird, dann schwingt für den jüdischen Leser mit das Wort Gottes als unvergleichlich, unvergänglich und kraftvolles Wort. Das zeigt sich nicht nur in der Schöpfung, sondern auch im Gesetz Gottes, das für die Juden als Heilsoffenbarung gilt. Der Gott der Bibel offenbart sich im Wort, in der Anrede, nicht im sichtbaren Bild, sondern als sprechendes Gegenüber. Bilder können manipuliert werden. Das spüren wir im Internetzeitalter deutlich. Gottes Reden aber, sein Wort, ist wahrhaftig, zuverlässig und treu. Wenn er uns mit diesem Wort anspricht, dann haben wir Antwort zu geben. Wir sind in Verantwortung gestellt. Nach alttestamentlichem Verständnis macht Gott als Person uns Menschen durch seine Anrede zu einem persönlichen Gegenüber. Er nimmt uns ernst. Wie sehr er uns ernst nimmt, das wird schließlich in der Menschwerdung Jesu deutlich. Die zweite Kulturströmung, die uns in Johannes 1 begegnet, das ist die Mystik. Viele der Begriffe, die Johannes hier verwendet, finden sich in der sogenannten Gnosis, Erkenntnislehre seiner Zeit wieder. Gott, Leben, Licht, Wahrheit, Sein, das sind Begriffe, die in allen mystischen Lehren von Bedeutung sind, damals wie heute. Johannes nimmt diese Begriffe bewusst auf. Aber er macht deutlich, dass sie in Jesus Christus ihre Erfüllung haben. Jesus als das Wort Gottes war bei Gott und war Gott selbst. Hier ist kein Raum für Polytheismus. Das Wort ruft die Schöpfung ins Dasein und steht ihr gegenüber. Hier ist kein Raum für Pantheismus. Das Leben ist in ihm zu finden und nicht in mystischer Verschmelzung mit einem Urgeist zu suchen. Er ist das wahre Licht. Wir brauchen das Licht nicht in Selbstversenkung zu suchen und wir werden es dort auch nicht finden. Jesus erfüllt und beendet die mystische Suche nach dem Urgrund des Seins, weil er selbst dieser Urgrund ist. Die dritte Kulturströmung, die Johannes aufgreift, das ist das faktenorientierte Denken des rationalen Menschen. Indem Jesus Mensch wird und sich den Bedingungen dieser Welt unterwirft, wird sein Weg nachzuzeichnen. Und dies tut Johannes in seinem Evangelium mit großer Genauigkeit von Zeit- und Ortsangaben. Er möchte nachprüfbar zeigen, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, wie er nachher in Kapitel 20 sagt. Und in Johannes 1, Vers 1 sagt er, 1. Johannes 1, Vers 1, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, das verkündigen wir euch. Es soll auch für den kritischen Denker deutlich werden, dass in Jesus Gott zum Anfassen in diese Welt kam. Mit dem Ziel, damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. So Johannes in Kapitel 20. Und das bringt uns zu dem dritten Punkt. Jesus, das Zentrum der Geschichte Gottes mit dem einzelnen Menschen. Für unser Selbstverständnis und für unseren Umgang mit anderen Menschen ist es letztlich von ausschlaggebender Bedeutung, welche Sicht des Menschen wir annehmen. Als Zufallsprodukt evolutionärer Prozesse ist der Mensch austauschbare, anonyme, also namenlose Verfügungsmasse. Johannes stellt dem Gottes Geschichte mit jedem einzelnen Menschen entgegen. Und diese Geschichte beginnt damit, dass Gott den Menschen ins Dasein ruft. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Ganz gleich, wie du gezeugt wurdest, ob als Wunschkind, Zufall oder völlig unerwünscht, neben und über den äußeren Bedingungen steht Gottes Ruf. Er hat dich beim Namen gerufen. Zugleich aber gilt, dass unser natürlicher Zustand eben nicht Licht ist, sondern Finsternis. Auch das ist Teil der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und in diese Finsternis und Gottes Fremdheit hinein ist Jesus gekommen. Das Licht scheint in der Finsternis. Er war in der Welt. Er kam in sein Eigentum. Gott ergreift die Initiative. Wie sieht unsere Reaktion darauf aus? Johannes beschreibt sie sehr eindeutig. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Die Welt erkannte ihn nicht. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie kann man das Licht sehen und die Finsternis wählen? Johannes erläutert wenig später in Kapitel 3, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Dies ist der Urimpuls des Menschen, auch unser eigener, uns mit unserer Schuld zu verstecken. Zu denken, alles sei in Ordnung, solange es nicht entdeckt wird. Und doch wissen wir, dass das nicht stimmt. Dass die verborgenen Heimlichkeiten unseres Lebens als Ballast mitgeschleppt werden und unser Leben vergiften. Wie ist es ferner möglich, dass die Welt durch ihn geworden ist, ihn aber nicht erkennt? Weil wir unseren beschränkten Horizont mit der Wirklichkeit verwechseln. In den Worten des Paulus, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. abgrundtief. Unser menschlicher Absturz ist, das zeigt Johannes in dem Satz, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Im Kulturraum der Bibel gehört Gastfreundschaft gegenüber Fremden zu den Grundwerten des Miteinanders. Selbst Feinde genießen für die Zeit der Gastfreundschaft Schutz. Wir aber verweigern Gott nicht nur das Hausrecht, sondern auch das Gastrecht. Und doch kommt er in Jesus nicht als Herr, der sein Recht einfordert, sondern er lässt uns, die wir gegen alles Recht verstoßen haben, aus seiner Fülle Gnade über Gnade zuteil werden. In Jesus kommen Gnade und Wahrheit zusammen und werden offenbar. Und darin besteht die Herrlichkeit Gottes, die in Jesus offenbar wird. Nicht in donnernden Machtdemonstrationen, sondern in der Verbindung von Gnade und Wahrheit. Im Alten Testament kommt Wahrheit von Amman, fest sein. Aletheia, Wahrheit im Neuen Testament, ist das Gegenteil von Lethe, vergessen. Wahr ist, was nicht vergeht, was fest und zuverlässig ist und uns darum nicht täuscht. Wahrheit ist echte Wirklichkeit im Gegensatz zu allem Schein und aller Entstellung der Wirklichkeit in der Lüge. So die Wuppertaler Studienbibel. Jesus will uns den Blick öffnen für das, was zuverlässig ist und bleibt, weil Jesus selbst zuverlässig ist und bleibt. Es ist Gnade, dass Jesus uns die Wahrheit über uns selbst sagt, um uns aus unserem Selbstbetrug zu befreien. Es ist Gnade, dass er uns das in das Licht seiner Wahrheit stellt und nicht zum verdienten und vernichtenden Gericht, sondern mit dem Angebot der Vergebung und Erneuerung. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn ohne diese Gnade können wir vor Gott nicht bestehen. Da ist nichts, was wir Gott anzubieten haben, außer der Geschichte unserer Gottesferne. Gnade aber schreibt uns einen Wert zu, wo keiner mehr ist. Gnade und Wahrheit gehören zusammen. Wenn wir die Wahrheit des Wortes ablehnen, verlieren wir auch den Zugang zur Gnade. Damit sich die Geschichte Gottes mit uns zum Guten erfüllt, bedarf es aber unserer Antwort auf Jesus. In dem Moment, wo Goethes Faust das Wort in seiner Bedeutung ablehnt, gewinnt Mephisto Zugriff auf seine Seele. Licht, Leben, Gnade und Wahrheit werden nur dem zuteil, der sich Jesus, dem fleischgewordenen Wort Gottes, im Glauben öffnet und ihn aufnimmt. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben. Jesus ist nur ein Wort von uns entfernt und dieses Wort lautet Ja. Ja, Jesus, ich will, dass dein Licht meine Finsternis erhellt. Ich will deiner Gnade und Wahrheit glauben. Ich will deine Herrlichkeit sehen und in dir das Leben haben. Amen.